Es war für mich immer einer der schönsten Gottesdienste im Jahr, weil ich wusste, da ist eine Gemeinde, die will das Wort Gottes hören. Die haben ihr neues Kleid alle schon gestern Abend vorgeführt und den neuen Schlips. So, jetzt sind wir frei zu hören. Oder hat jemand noch ein neues Kleid, das er zeigen will, bitte? Nein, heute nicht, gut. Aber lasst uns mal, ich möchte am Anfang beten. Danke, Herr. Jesus Christus, du wunderbarer Heiland und Gott, dass wir deine Menschwerdung feiern dürfen. Und ich bete jetzt, dass du uns den Beistand schickst. Komm bitte, Heiliger Geist, erkläre du uns das Wort Gottes, berühre unsere Herzen und sprich hinein. Amen. Ich möchte erst mal mit einer Geschichte anfangen, die fast wahr ist. Also nicht ganz, aber fast. Ihr kennt doch den Jan. Ich meine nicht unseren Jan. Ich meine den anderen. Ja, also den anderen Jan, der hatte kurz vor Weihnachten Besuch. Mitten im Wohnzimmer steht ein Engel und sagt, Jan, du warst dieses Jahr richtig gut. Keine wesentlichen Beschwerden sind über dich eingegangen. Und wir haben darum beschlossen, dass du dir mal was richtig Tolles wünschen darfst. Also nicht sowas, irgendwas, sondern sowas, aber es ist nur einmal im Leben, überleg dir es gut. Und der Jan, der ja irgendwo dann sagt, ja, ich wäre gerne mal nach Australien. Oh, sagt der Engel, das schaffen wir, kein Problem. Ja, sagt der Jan, aber ich habe ein Problem. Ich habe so eine Angst vor Fliegen. Ja, noch Schiff gibt. Nee, von Wasser habe ich auch Angst. Was machen wir denn? Er sagt Jan, könntest du mir nicht eine Straße hinbauen? Ja, sagt der Engel, das ist sehr schwierig. Weißt du, da sind zwischendurch andere Engel zuständig und es ist sehr schwierig, diese Kompetenzen abzugleichen. Jan, hast nicht noch einen anderen Wunsch? Nicht sogar, aber auch einen gar richtig großen. Ja, sagt er, ich würde so gerne meine Frau verstehen. Engel wartet eine Weile, sagt er, wie breit soll die Straße sein, 4 oder 6 Spuren? Diese Geschichte kann man natürlich auch umgekehrt erzählen, so dass die Männer dran sind und vielleicht wäre dann das Wunder, das man brauchte, noch größer. Aber abgesehen davon, verstehen wir uns eigentlich immer selbst? Fragen wir uns nicht manchmal, was ist denn da bloß in mich hineingefahren? Wieso habe ich da so reagiert? Warum habe ich das getan? Was ist bloß mit mir los? Als ich zur Jugend noch ging in Hamburg, während meines Studiums, hatten wir ein Mädchen, die war sehr kompliziert. Und als sie dann auch noch Psychologie studierte, hat ihre eigene Schwester gesagt, sie ist ihr schwierigster Fall. Haben wir natürlich dann lächelnd weitererzählt, aber ich dachte, ist das nicht eigentlich so, dass ich mein schwierigster Fall bin? Als Prediger kann ich allen Leuten gut sagen, was sie tun sollen. Das habe ich schließlich gelernt. Wie schwer ist es oft, was ich anderen sage, selber, ja. Ne? Guter Rat geben ist einfach. Niemand Geringeres als der Apostel Paulus hat es gewusst, der ja mal so sicher sich auch einschließend schreibt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Schlechte, das ich im Grunde hasse, das vollbringe ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes? Merkt ihr etwas? Damit sind wir schon beim Thema. Das hat mit Weihnachten, mit dem Fest der Menschwerdung zu tun und mit dem, was uns Gott nicht nur an Weihnachten schenken will. Der Apostel, der den Hebräerbrief schrieb, die Gelehrten sind sich nicht einig, wer das wohl gewesen sein könnte. Ich denke, mir genügt es, dass es der Heilige Geist war, der ihn inspiriert hat. Das reicht. Also dieser Apostel, der bringt einen wichtigen Aspekt der Menschwerdung des Herrn zum Ausdruck, noch mehr als alle anderen. Und er sagt, dass im vierten Kapitel, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er sozusagen in unsere Haut gekrochen ist, ist deswegen, weil er uns verstehen wollte. Hallo, Begeisterung. Jesus wollte dich verstehen. Ich lese das mal vor, wie es da steht. Und wir haben nun einen großen hohen, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel hindurchgegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleiden haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ich habe für mich drei Gründe gefunden, wozu der Herr letztlich Mensch geworden in meine, so sage ich es mal persönlich, in meine Haut hineingekrochen ist. Das erste ist, das habe ich schon angedeutet, um uns, um mich, und jeder darf jetzt für sich mich sagen, verstehen zu können. Jesus wollte mich verstehen. Wir denken, oh, er ist doch Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der weiß doch alles, der kennt jedes Elektron und jedes Atom und weiß ich was in meinem Körper. Da braucht er doch nicht, sich hier herunter zu bemühen. Das ist wahr. Insofern kannte er uns vor Grundlegung der Welt. Aber es ist etwas anderes, wenn es hier um Verstehen geht. Was ist denn Verstehen? Ich glaube, man kann das am besten ausdrücken, wenn man sich erinnert, was Verstehen auf Englisch heißt. Alle Ostfriesen wissen das. Es heißt auf Englisch Understanding. Und um es einfach aufzulösen, da ist einmal under, das heißt unter, und standing heißt stehen. Das heißt, verstehen heißt, sich unter jemanden zu stellen. Das gilt übrigens auch für uns Menschen. Wenn ich jemanden verstehen will, dann muss ich mich unter ihn stellen. Von oben herab kann ich niemanden verstehen. Das haben wir alle schon ausprobiert, wenn wir versuchen, einander zu belehren. Das geht immer schief. Und der Sohn Gottes kam, um sich unter mich, wenn ich das mal so zu stellen, um mich zu verstehen in einer Weise, wie man uns eben vom Himmel her nicht verstehen konnte. Es in meine Haut gekrochen. Wir kennen den Ausdruck, dass wir sagen, in dem seiner Haut möchte ich nicht stecken. Oder niemand kann aus seiner Haut heraus. Das ist wahr. Und da, wo wir aus der Haut fahren, wie wir das sagen, da wird erst so richtig deutlich, dass wir nicht aus unserer Haut können. Denn da wird ja deutlich, was da eigentlich drin ist, wo wir mal so ein bisschen alle Reserven und alle Sicherungen loslassen und aha, in dieser Haut steckst du, wenn du explodierst oder wenn du giftig bist oder was immer, was alles das sein mag. Wir wollen an dieser Stelle einmal für uns feststellen und festhalten, es gibt einen, der versteht mich, wo andere zu Recht oft den Kopf schütteln. Es gibt einen, der versteht mich, wo ich selber auf mich sauer bin. Und denke, warum habe ich das so gemacht? Gesagt. Es gibt einen, der versteht mich, wo alle Psychiater resignieren und ich mich selbst nicht verstehe. Es ist gut, zu dem zu gehen, der mich versteht. Ich sehe, dass eigentlich eines unserer Probleme ist, dass wir Menschen nicht wissen, wer ich wirklich bin. Und weil ich das selber rausfinden will, meine ich immer mehr aus mir machen will. Unser ganzer Ehrgeiz, unser ganzes Karrierestreben, alle Diplome und Stellungen hat alles damit zu tun, dass wir auf der Suche sind nach mir und finden uns nicht. Und dann präsentieren wir uns und wir denken, was sind das für ein Pappkamerad, der da steht. Es geht ja da nicht um die Schokoladenseite, die wir gerne präsentieren. Es geht nicht um den Dr. Jekyll, ihr kennt ja die Geschichte, den netten Arzt, sondern es geht um den Mr. Hyde, der nachts rausschleicht und im Grunde auch immer in derselben Person noch drinsteckt. Unser Bibelwort hat dafür zwei zentrale Stichworte. Es spricht von krank, von Schwachheiten. Das sind die Schwachstellen, die wir haben. Habt ihr auch eine? Der Technik? Nö, der lieber Techniker. Du weißt doch, was eine Sollbruchstelle ist. Das solltest du wissen, sonst müssen wir uns wirklich beschweren bei deinen Professuren. Also soweit ich das verstanden habe, nun bin ich ja nicht so ingeniös, ist das ja die Stelle, die ein Konstrukteur einplant, damit sie gegebenenfalls bricht. Ich hatte es mal beim Auto, dass die Kipphebel vom Ventil, der Ventilsteuerung zerbrochen sind, wegen einer anderen Geschichte. Und zwar deswegen, damit einem nicht der ganze Motor um die Ohren fliegt, ist eine bestimmte Schwachstelle, die geht dann kaputt. Ist genau berechnet, ab dem und der Belastung bricht das. Ich fürchte, dass wir auch solche Schwachstellen haben und manchmal auch traurig sind drüber, weil wir genau sagen, ja, bis dahin schaffe ich's. So lange nehme ich mich zusammen. Ja, und dann? Es braucht nur eine ganz bestimmte schwierige Situation. Es braucht eine bestimmte Menge Frustration und da kann man eigentlich schon die Uhr danach stellen, dann kommt eine bestimmte Reaktion. Das Wort, das hier der Hebräerbrief für Versuchung gebraucht, ist eigentlich ein Fachwort. Man könnte auch sagen, das ist die Prüfung, der Test. Das, was der Techniker macht, wenn er das schön berechnet hat, dann wird probiert. Wird bei der und der Belastung, bricht's da? Und wenn ja, dann ist der Techniker ganz glücklich. Ich habe richtig gerechnet. Es gibt einen, der kennt unsere Schwachstellen. Die Bibel nennt ihn den Versucher, den Tester. Der weiß ganz genau, wo meine Schwachstellen sind. Und gelegentlich kriegt er Erlaubnis, das zu testen. Was hat nun Jesus gemacht? Da lesen wir, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachstellen. Habe ich jetzt mal Schwachheiten, ich sage Schwachstellen, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht, getestet worden ist. Doch ohne Sünde. Von Jesus zwei Dinge mitgeteilt. Das erste ist, er wurde in allem versucht wie wir. In allem. Das meint sicherlich nicht, dass er genau dasselbe erlebt hat, das ich erlebt habe. Aber sagen wir mal so, dass er in jedem Bereich, in jeder Grundsituation, wie wir getestet worden ist. Deswegen ist er ja auch Mensch geworden. Sonst hätte er ja mal eben kurz Mensch werden, gleich ans Kreuz gehen und auferstehen können und die Sache hätte sich gehabt. Wozu sonst 30 Jahre lang mit Kindergarten, mit Schule in der Synagoge, da musste er auch lesen und schreiben lernen, musste auch, ich glaube auch die Buchstaben fielen ihm am Anfang nicht leicht und hatte auch schwierige Lehrer. Und dann seine Berufszeit, er war ja ein guter, bekannter Bauhandwerker. Er hat als Handwerker wirklich was getaugt. Es heißt in Nazareth, er ist der Zimmermann. Das heißt, wenn man was brauchte, oder der Bauhandwerker, wenn man was brauchte, das ordentlich gemacht werden musste, dann ging er zu Jesus. Und das heißt, er hat das gelernt. Das ist ihm nicht irgendwie vom Himmel eingefallen. Und da hat er sicher auch viele Fehler gemacht, bis er das richtig sägen und hobeln oder was ich was konnte. Er ist in allem getestet worden, wie wir in gleicher Weise. Die Versuchungen waren genauso schwierig für ihn. Aber nun kommen zwei Dinge, die wir nicht verstehen können, weil es bei uns das andere läuft. Das heißt, sondern er ist in gleicher Weise versucht worden wie wir, doch ohne Sünde. Bei uns läuft es mit der Schwachstelle so, das wird, und am Ende steht, solange wir uns Mühe geben, dann doch. Naja, ich schaff's nicht. Bei Jesus kam diese Bruchstelle nicht. Und es hat er gemacht, damit nicht um anzugeben und sagen, sieh mal, ich kann's und ihr nicht, sondern für uns. Die Bibel sagt, dass er uns mit uns getauscht hat am Kreuz. Er hat meine Schwachheit, meine Sünde genommen und hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Komisch, dann gehört mir die? Jesus sagt, ja, glaub an mich, dann gehört sie dir. Er hat es getan, damit das, was er geschafft hat, mir angerechnet wird. Und er hat etwas nicht getan. Er hat nicht gesagt vom Himmel, so liebe Leute, nun habt ihr mal gesehen, wie es ist, wenn man richtig fromm ist. Dann schafft man's. Ihr habt jetzt keine Ausreden mehr. Ich bin ohne Sünde gewesen. Habt ihr diese Stelle in der Bibel schon gefunden? Ich nicht. Das sagt er nicht. Wir tun das ja normalerweise so. Angefangen von der Kindererziehung. Nimm dir ein Beispiel an mir, lieber Junge, in der Schule. Ich hatte immer gute Noten, aber mein Zeugnisheft ist zum Glück gut versteckt. Steht ihr? Das machen wir ja. Nimm dir ein Beispiel. Jesus sagt das gerade nicht, sondern hat Mitleid mit meinen Schwachstellen. Ein tiefes Mitleiden ist hier ausgedrückt. Es ist im Griechischen ein Wort, das kennen wir. Es heißt Sympathien dort. Also so viel Griechisch können wir alle. Das heißt nicht, dass ihm die Sünde sympathisch ist, sondern wir sind ihm sympathisch. Ja? Sympathisch heißt ein tiefes Mitgefühl, ganz auf meiner Seite. Da, wo ich daneben liege, da weiß ich, da kommt nicht, das wird notiert im Himmel, wieder ein Minus, irgendwann kommt die große Abrechnung, sondern da weiß ich, da schaut jemand mit tiefem Erbarmen und sagt, mein Sohn, mein Kind, meine Tochter, ich war da drin. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie schwierig das ist. Und ich weiß, ich verstehe dich jetzt. Und er sagt das, was er auch im Evangelium einer Frau sagt, die vorgeführt wurden. Ich verurteile dich nicht. Ist das nicht wunderbar? Wo uns unser eigenes Herz verurteilt, wo uns Menschen verurteilen, sagt er, ich verurteile dich nicht. Wenn das kein Evangelium ist. Und wenn du darüber nicht froh werden kannst, dass einer mir das sagt, der es weiß, dann ist dir nicht zu helfen. Ich komme zum Zweiten. Er ist Mensch geworden in meiner Haut, um uns helfen zu können. Es ist ja schon viel, wenn mich jemand so versteht. und ich weiß, der verurteilt mich nicht. Aber natürlich, es ist nicht alles. Jesus ist in unsere Haut gekrochen, nicht nur damit wir wissen, er versteht uns, sondern damit er uns helfen kann. Wir lesen weiter, er ist durch die Himmel gegangen und hat sich auf den Thron der Gnade jetzt gesetzt, zu rechtzeitiger Hilfe. Rechtzeitige Hilfe, das ist Hilfe, die rechtzeitig kommt. Andere kennen wir auch, die enden dann so, naja, wenn dann, dann wäre, aber leider ist es zu spät. Jesus ist da, um rechtzeitig zu helfen. Die rechte Zeit ist die, wenn ich ihn höre und wenn ich spüre, dass er jetzt zu mir spricht. Das kann auch jetzt sein. Und wir haben ihn in doppelter Weise als Helfer. Einmal als Anwalt und Fürsprecher vor dem Thron Gottes. Im Hebräerbrief wird uns das so richtig deutlich gemacht. Das heißt, Jesus ist durch die Himmel hindurchgegangen. Also nicht nur durch einen, sondern alle bis sozusagen bis ganz, ganz oben. Und was ist da ganz oben? Da ist ein Thron. Aber was für ein Thron? Nicht der Thron des Gerichts, wo mal über alles entschieden wird. Der höchste Thron ist der Thron der Gnade. Und dort zur Rechten des Throns steht Jesus, so stellt uns der Hebräerbrief das vor Augen, als Rechtsanwalt. Ein Rechtsanwalt ist einer, dem muss ich meinen Fall klitzeklein erklären, auch die volle Wahrheit sagen, sonst kann er mir nicht helfen. Aber ich weiß, er wird vor dem Thron nur alles sagen, was mir hilft. Er wird in jedem Fall für mich sprechen. Das ist sein Job. Und Jesus ist der Fürsprecher, der Anwalt dort vor dem Thron Gottes. Der Apostel Paulus sagt, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, der vielmehr sogar auferstanden ist, der jetzt zur Rechten des Vaters ist und uns vertritt. Ich weiß also, auch wenn ich Mist gemacht habe, sage ich es mal so, da ist jetzt einer, der vertritt mich und sagt, Vater, ich trete für ihn ein. Und er will, dass ich das weiß und dass ich ihn so sehe, der sich hundertprozentig für mich einsetzt. Das sollten wir gelegentlich dem Verkläger sagen, wenn er uns mal wieder fertig machen will. Du kannst machen, was du willst. Da ist einer, der tritt für mich ein, jetzt. Aber das ist noch etwas anderes. Er ist nicht nur unser Anwalt hoch droben. Da möchten wir sagen, das ist ja wunderbar, aber leider auch ganz schön weit weg. Hoch droben im Himmel, aber ich bin leider ja hier unten auf Erden mit meinen ganzen Problemen. Wir haben noch einen anderen Anwalt, von dem die Bibel sagt. Ein der Anwalt, der hier ist. Johannes nennt ihn den Parakleten. Das heißt, den, der Fürsprecher, den, der für mich eintritt. Man kann das auch, der mich tröstet, wenn ich traurig bin. Der mich ermutigt, heißt es auch. Der mir Mut macht, wenn ich keinen Mut mehr habe. Und das Erste, was hat Jesus als Erstes getan, wenn ich das mal so bildhaft sagen darf, als er dort oben beim Thron der Gnade angelangt ist? Steht in der Bibel. Ich lese mal vor, der Apostel Petrus hat es in einer Predigt gesagt. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses hier ausgegossen, was ihr hier seht und hört. Das Erste, was Jesus getan hat, ist, dass er uns den Anwalt geschickt hat. Er wollte das ja nicht, dass er sagt, ihr wisst, ich bin da oben beim Himmel, beim Vater und ich vertrete euch schön, aber ihr unten müsst euch natürlich jetzt durchschlagen, sondern er hat gesagt, ihr kriegt sozusagen einen, der mich in gleicher Weise vertritt hier bei euch. Es ist der, der mir selber durchs Leben geholfen hat und der jetzt euch durchs Leben helfen soll. Versteht ihr, warum der Feind, der Widersacher alles tut, dass in der Gemeinde der Heilige Geist runtergespielt wird, dass Christen Angst haben vor dem Heiligen Geist, das könnte zu wild werden und so? Wir haben alle ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Heiligen Geist anerzogen bekommen. Das ist wahr. Das ist wahr. Und wir müssen darüber sprechen. Und deswegen bete ich manchmal am Anfang auch einer Predigt bewusst und sage, komm, Heiliger Geist, weil ich ihm sagen möchte, du bist hier willkommen. Wir gucken nicht mit Misstrauen gegen dich. Was stellst du hier an? Ich habe nicht Angst, wenn du zu mir kommst, sondern ich weiß, du bist das Geschenk meines erhöhten Jesus Christus. Du bist der Geist Jesu und du bist mir so willkommen und ich brauche dich hier als meinen Anwalt, meinen Fürsprecher, meinen Helfer, wo ich nicht allein klarkomme. Und dann meinen manche, man darf um den Heiligen Geist erst bitten, wenn man ganz gut geworden ist, so als oberste Stufe. Aber wie wollen wir denn überhaupt auch nur die kleinste Versuchung bestehen ohne seine Hilfe? Steht ihr? Er ist doch der, der mir helfen will, der mir beisteht in allen Versuchungen und in allem. Er ist doch der, der mir Worte gibt, wenn ich keine Lust und keine Zeit und keine Kraft habe zu beten. Ich meine, wer richtig gut beten kann, der braucht es nicht. Das ist klar, das verstehe ich. Aber leider bin ich nicht bei der Sorte und ich weiß von Momenten, wo ich auch sagte, Herr, jetzt kannst du nur noch mit mir und in mir beten, ich kann nicht mehr. Steht ihr? Und so gilt es für alles. Wir haben nicht nur einen Beistand hoch im Himmel, sondern wir haben ihn hier auf Erden. Heißt das Halleluja? Gut, ihr habt gut gelernt, weiter so. Wir kommen jetzt dafür auch zum dritten Punkt. Da heißt, wir haben ihn als Anwalt hoch oben und als, ach, was ist denn das? Nö. Was habe ich? Ich habe das hier jedenfalls. Wir haben ihn als den, durch den wir freien Zutritt haben können. Ja, ich habe mich da irgendwie in meinem Manuskript verschrieben. Wir brauchen ihn nötig. Der Apostel, der den Hebräerbrief geschrieben hat, sagt, das ist ganz realistisch. Wir brauchen ihn nötig. Dort oben und hier. Weil er realistisch über die Gemeinde und über unser Leben als Christen denkt. Wir haben eine bestimmte Theorie, die läuft so, du bist ein Sünder, dann bekehrst du dich und dann ist alles gut. Und dann erzählt man ja früher mal, aber jetzt ist alles und so. Es ist eine wunderbare Geschichte, sie hat nur ein Problem. Sie ist nicht mal fast wahr, sie ist überhaupt nicht wahr. Steht ihr? Und es führt uns ganz leicht in eine Heuchelei rein, weil wir im Grunde denken, ich muss doch jetzt, ich bin doch ein Christ und ich bin ein ordentlicher Mensch und ich muss zeigen, dass ich ein Christ bin. Und das funktioniert nicht. Und wir mehr wissen selber und die anderen ahnen es auch und der Hebräerbrief sagt, Jesus ist nicht nur gekommen, damit wir etwas behaupten, sondern dass etwas wirklich geschieht. Und er ermutigt seine Leser darum nicht, gute Vorsätze zu fassen und sich die Dinge schön zu reden, sondern er sagt, lasst uns mit Freimütigkeit hintreten vor den Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit finden und Gnade erlangen zu rechter herzeitiger Hilfe. Also Jesus sitzt dort zu Rechten des Vaters auf dem Thron der Gnade. Das nützt uns aber nur, wenn wir es ausnützen. Ne? Es nützt nur, wenn ich zum Thron der Gnade gehe, wenn ich ihn bitte, mich zu vertreten als Anwalt. Aber wie können wir da hinkommen? Es ist ja das Problem, wenn wir mal wieder gerade auf der Nase liegen oder in Schwierigkeiten sind, dass wir sagen, ich kann jetzt nicht beten, ich fühle mich gar nicht so. Und wenn wir es versuchen, dann, ach, das war alles falsch. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass dieser Gott mich wirklich jetzt liebt und dass er womöglich mein Gebet erhören will, wo ich doch gerade wieder, naja, ihr wisst es ja. Und dann ist es oft so, dass es uns scheint, als ob unsere Gebete maximal bis zur Zimmerdecke oder bis zur Kapellendecke kommen und weiter geht's nicht. Und nun kommt die gute Nachricht. Jesus hat den Weg freigemacht zum Thron der Gnade. Er heißt ja, der durch die Himmel geschritten ist. Das heißt, er hat sozusagen einen Weg gebahnt. Stellen wir uns vor, meinetwegen, wenn so hoher Schnee ist und wir kommen nicht durch und da ist einer vor und hat sich durchgekämpft. Und da weiß ich, da kann ich jetzt auch durchgehen. Und ich kann hinter ihm her, weil er den Weg freigemacht hat zum Thron der Gnade. Und das Zweite ist, wir können zum Thron der Gnade gehen aus einem ganz einfachen Grund, weil er es gesagt hat. Das heißt ja hier, lasst uns, das heißt, er lädt uns ein und sagt, guck, der Weg ist frei, jetzt geht zum Thron der Gnade. Weil er es gesagt hat und darauf kann ich mich berufen. Als ich ganz anfing als Pastor in Hamburg, war ich für die Jugend zuständig und wir hatten einen Gemeindeältesten, der war damals schon, später wurde der alleroberste Chef von einer ganz großen Bank und damals war er schon der Chef einer ziemlich mittelgroßen Bank in Hamburg. Gegenüber dem Rathaus, ganz oben in diesem schönen alten Gebäude war sein Büro. Und als ich dort anfing, sagte er, Sie können mich immer anrufen, gab mir seine Durchwahlnummer und Sie können immer zu mir kommen. Das fand ich dann richtig so schön, wenn ich dann so als, weiß ich was, 26-Jähriger dahin ging in die obersten Etagen der Bank an allen vorbei und habe mir dann immer vorgestellt, die Chefs von irgendwelchen großen Firmen, die sitzen jetzt im Vorzimmer und warten, bis sie ihren Termin kriegen. Aber ich, weil das ist ja unser Gemeindeältester, und er hat gesagt, Sie können immer kommen. Und genauso die Durchwahl. Ich musste nicht erst zur Vorzimmerdame, darf ich mal. Ich hatte die Durchwahl. Wie konnte ich da hinkommen? Ich konnte der Frau, die dann schließlich doch vor ihm, vor seinem Büro saß, nicht sagen, ich war ganz lieb die letzte Woche. Und ich bin ein netter Mensch und ich habe auch viele Diplome. Hier sind viele Diplome, die warten alle im Vorzimmer. Ich konnte nur sagen, der Herr sowieso, der hat gesagt, ich darf zu ihm kommen. Und die kannte mich dann irgendwie, dann wurde ich schon mehr gar nicht gefragt. Wenn da nicht gerade jemand drin saß, mit dem er sprach, dann war ich durch. Merkt ihr etwas? Ich konnte mich einfach berufen, er hat es gesagt. Und Jesus sagt uns hier durch sein Wort und lässt uns sagen, komm zum Thron der Gnade. Und was immer deine Gefühle und meine Gefühle sind, ob ich mich gut fühle, ob ich gerade gut war, das spielt jetzt hier keine Rolle. Ich komme nicht, weil ich gut bin und weil ich mich gut fühle, sondern weil Jesus das gesagt hat. Und ich weiß, er wartet nicht, dass ich sage, ich war aber auch ganz lieb, so wie bei diesem Jan, von dem ich erzählt habe, sondern es ist umgekehrt. Er hat mal eine Geschichte erzählt von einem Pharisäer und Zöllner. Und der Zöllner, das war so ein ganz schlimmer, der hat es nicht mal in den Tempel geschafft. Wenn wir es bei uns sagen, der stand sozusagen draußen vor der Kapelle und guckte nur von Weitem und sagt, Gott, sei doch mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der hat es geschafft. Der ist durch. Der ist durch beim Thron der Gnade. Er sitzt auf dem Thron der Gnade und er hat da zwei Dinge. Er hat Gnade, das ist für die Vergangenheit. Das heißt, da wo ich sage, Herr, es ist nicht gut gewesen, bitte dich um Gnade. Er sagt, ja, geschenkt. Es ist geschenkt, was du getan hast. Das müssen wir annehmen. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir das auch persönlich, und wenn der Herr dir das geschenkt hat, dann musst du dir das nicht selber auch noch immer unter die Nase reiben und sagen, Gott freut sich sicher, wenn ich mir immer meine Sünden vorhalte. Das ist nicht so. Er sagt, das ist geschenkt. Gnade. Lasst uns doch Gnade empfangen. Das heißt, empfangen heißt, wir müssen sie nehmen. Die liegt sozusagen davor. Und ich muss sie nehmen von ihm. Und sagen, ja, Herr, ich nehme jetzt im Glauben deine Gnade für alles, wo ich gemurkst habe. Weißt du, kriegst das jetzt hin, auch mit allen Folgen. Und das zweite ist Barmherzigkeit. Das richtet sich mehr für die Zukunft. Er sagt, ich bin da, um dir zu helfen an der Stelle, wo deine Schwachstellen sind. Ich bin da, um dir zu helfen, um dich wieder aufzurichten, wenn du gestolpert bist oder was immer das sein mag. Gnade und Barmherzigkeit empfangen wir. Und nun heißt es, lass uns doch da freimütig zugehen. Freimütig, das ist frei und Mut. Mut, das heißt, ich muss sagen, okay, Herr, ich glaube dir. Und ich komme jetzt so und ich komme jetzt mutig zu deinem Thron der Gnade. Und lass mich nicht abhalten. Und ich komme frei. Das heißt, ich erzähle dir nicht meine Schokoladenseite, sondern ich sage, Herr, so sieht es aus. Ich komme einfach in dein Licht und sage, guck mal, so bin ich. Und das war. Und es ist so schön, ich komme freimütig zum Thron der Gnade. Und vor allem bedeutet das unverzüglich. Nicht warten, nicht morgen, sondern freimütig heißt, ich komme jetzt. Wir haben heute Morgen nicht so viel Zeit, jetzt unser ganzes Leben durchzudenken. Das können wir heute Nachmittag machen. Aber wir haben so viel Zeit, dass wir eine Entscheidung treffen können heute Morgen. Auch vielleicht gerade angesichts bestimmter Dinge, die uns auch beim Hören der Predigt eingefallen sind. Herr, ich komme jetzt mit dieser Sache freimütig vor dich zum Thron der Gnade. Ich gebe das ab, ich lasse das bei dir, die Last, und ich empfange jetzt von dir Gnade und Barmherzigkeit für alles, was kommen mag. Johannes Schneider, übrigens ein sehr guter baptistischer Bibelausleger, der lange gestorben ist, in seinem Kommentar sagt er, diese Stelle hat einen jubelnden Klang. So lasst uns nun zum Thron der Gnade freimütig. Einen jubelnden Klang. Und da sind wir wieder bei Weihnachten und ihr denkt an die Hirten. Und es heißt, sie sagen, lasst uns doch jetzt gehen nach Bethlehem. Und wenn wir uns jetzt nicht unsere Fantasie bemühen und einen Stall vorstellen, den wir hier nicht haben, sondern wir haben vor uns den Thron der Gnade. Lasst uns doch jetzt nicht zögern, sondern freimütig zum Thron der Gnade gehen. Wir hören ein Musikstück und können noch ein bisschen drüber nachdenken und beten, was wir gehört haben.